gerade wenn du in einem schrumpfenden oder in einem umkämpften Markt bist, musst du den Mut haben zu scheitern, denn du musst ja alles neu denken. Wenn du den gleichen Quatsch machst wie die anderen, dann wirst du auch schrumpfen und bist du im Zweifelsfall überholt dich deine Konkurrenz. Immer wieder sich zu trauen, zu denken, ich verstehe, warum die anderen das sagen, aber ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg. Wir probieren es trotzdem aus. Ich höre auf mein Bauchgefühl.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Wie kann dein Unternehmen wachsen in einem schrumpfenden Markt? Best Practice mit Strive-Gründerin Katharina Wolf. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser Gründen. Heute widmen wir uns dem spannenden Thema Wachstum in einem schrumpfenden Markt und worauf es dabei ankommt. Um diese Frage zu beantworten, habe ich heute Katharina Wolf zu Gast. Katharina gründete das Wirtschaftsmagazin Strive in einer Zeit, als viele den Printmarkt für tot erklärten. Sie wagte den Schritt in einen schrumpfenden Markt und konnte sich dort erfolgreich etablieren. Wie ihr das gelang und wie auch ihr es schaffen könnt, in einem immer kleiner werdenden Markt zu wachsen, erklärt Katharina gleich. Katharina, willkommen zurück im Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Dankeschön, liebe Elena. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich freue mich auch. Ein kleines Bekenntnis an dieser Stelle. Du bist für mich ein großes Role Model. Also wenn ich heute ein bisschen nervös bin, tut es mir leid. Aber ich freue mich echt sehr, dass ich dich auch persönlich interviewen kann dieses Mal. Du warst ja schon bei uns im Podcast.
Ach, wie schön. Das freut mich aber sehr zu hören. Danke für das liebe, tolle Feedback.
Sehr gerne. Katharina, du bist ja Gründerin des Wirtschaftsmagazins Strive. Wie schon im Intro erwähnt, hast du Strive in einer Zeit gegründet, als viele den Printmarkt für tot erklärten. Erzähl uns doch zunächst einmal die Story hinter Strive. Was hat dich zur Gründung bewegt und was genau macht ihr?
Ja, super gerne. Das ist eine Geschichte wirklich aus dem Leben, weil ich immer gerne Dinge gründe, die mir selber fehlen. Und genau so ist es. Ich habe als 26-Jährige das erste Mal gegründet, eine Beratung, und hatte von Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung, ehrlicherweise. Und musste deswegen sehr viel lesen, um überhaupt irgendwie mit meinem Gegenüber mithalten zu können oder auch mit der Konkurrenz. Und dementsprechend habe ich mir unterschiedlichste Magazine gekauft, von Wirtschaftsmagazinen wirklich, die ich aufgeschlagen habe, wie ein Manager-Magazin, Kapital, Vivo, wie sie nicht alle heißen und so weiter. Und spätestens ab der Hälfte des Heftes habe ich festgestellt, warte mal, die sind ja gar nicht für dich geschrieben. Mhm. Denn da ist die Werbewelt, richtet sich komplett an Männer. Da sind fast nur Männer abgebildet. Also es geht eigentlich nur um Männer. Dazu ist dann auch häufig auch noch so eine eher männliche Grafik, würde ich das jetzt mal nennen. Beim Manager-Magazin zwischen diese schwarzen Balken und so, ne? Vieles davon ist mittlerweile aufgebrochen, aber 2020, als ich eben die Idee zu Strive hatte, war das so. Tatsächlich haben Wirtschaftsmagazine damals, wir haben uns mal die Mühe gemacht durchzuzählen, noch nicht mal so viele Frauen abgebildet, wie die Quote im DAX war, der besetzten DAX-Position mit Frauen. Mhm. Und irgendwie dachte ich, das kann so nicht weitergehen. Und habe mal angefangen, mit den Verlagen zu sprechen, beziehungsweise zu fragen, Menschen, die ich aus Verlagen kannte, warum macht das denn keiner, dass sich jemand ein Wirtschaftsmagazin vorknöpft, was aber explizit für Frauen geschrieben wird, aber auch von Männern gelesen werden kann. Denn das Manager-Magazin ist für Männer geschrieben zum Beispiel, aber kann von Frauen gelesen werden. Ja, ja. Ich wollte gerne ein Pendant irgendwie dazu, wo ich als Frau tatsächlich angesprochen werde.
Du sagst ja auch, es ist explizit für Frauen, das Magazin.
Es ist für Frauen kreiert. Es ist für Frauen kreiert. Wir haben den Slogan irgendwann verändert, weg von das Wirtschaftsmagazin für Frauen hin zu für alle, die Wirtschaft neu denken, weil wir gerne inklusiv sein wollen, weil wir nicht sagen wollen, dass Männer oder jemand, der sich nicht als Mann oder nicht als Frau versteht, uns nicht lesen kann, sondern dass wir einfach von vornherein sagen, wir wollen eine neue Art von Diversity in der Wirtschaft zeigen und Wirtschaft ein bisschen neu denken. Und das machen wir zum Beispiel auch, indem wir sehr viele Frauen abbilden. Wir haben eine interne Männerquote tatsächlich. Wir sagen immer, 30% Männer wollen wir abbilden. Aber allerhöchstens 50%. Also da kommen wir eher von der anderen Seite her. Und das ist auch so ein bisschen, das wurde mir am Anfang von den Verlagen gesagt, unter anderem, ja, naja, also beim Wirtschaftsmagazin, also Frauen in Deutschland, also erstens kannst du damit kein Geld verdienen, die haben noch keine Kaufkraft. War schon mal die erste These, der ich überhaupt nicht zustimmen konnte. Und das zweite wurde gesagt, ja, dann machst du ein, zwei oder drei Hefte, dann hast du ja alle wichtigen Frauen in Deutschland gezeigt. Und da dachte ich so, okay, krass. So, ich kann nur sagen, wie gesagt, wir mussten eine Männerquote schaffen, weil wir uns irgendwann darauf konzentrieren mussten, Männer einzubinden, sonst hätten wir nur noch tolle Frauen abgebildet. Weil es gibt so viele tolle Frauen.
Das wollte ich dich gerade fragen. Also das war nicht von Anfang an so. Diese Quote war nicht von Anfang an geplant. Das hat sich mit der Zeit so ergeben.
Genau, also am Anfang, wir haben von vornherein gesagt, wir wollen Männer und Frauen abbilden. Wir wollen Geschichten erzählen aus der Wirtschaft, dementsprechend auch von Männern und Frauen. Aber wir wollten immer die Frauen in den Mittelpunkt stellen. So, und um Männer nicht zu verstehen, verschrecken, denn wir brauchen die Männer für die Gleichberechtigung, ganz dringend. Wir brauchen viele Supporter, die, wo vielleicht auch ein Mann einmal für eine Frau verzichtet oder so, und deswegen müssen wir die auf unsere Seite schlagen, und deswegen bin ich einfach so dankbar über jeden Mann, der auch die Strive liest und vor allen Dingen weiterempfiehlt oder postet und sich outet, dass er uns liest, weil wir eben wirklich an eine diverse Gesellschaft glauben und an eine diverse Wirtschaft. Ich möchte keine Wirtschaft, die all male ist. Ich möchte aber auch keine Wirtschaft, die all female ist. Und deswegen brauchen wir beide. Und deswegen haben wir irgendwann zum Beispiel den Claim dahingehend ein kleines bisschen geändert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Produkt, was für Frauen kreiert ist. Und was Gott sei Dank nicht nur in meinem Kopf oder in meinem Leben und meinem Bedürfnis fehlte, sondern ganz vielen anderen Frauen auch. Und wir deswegen bisher, ich klopfe auf Holz, noch sehr gut wachsen.
Also du hast ganz klar den Product Need erkannt. Könntest du uns vielleicht auch ein bisschen das Geschäftsmodell erklären?
Unbedingt. Also gestartet haben wir wirklich mit dem Printmagazin. Da haben mich schon die Ersten für völlig verrückt gehalten, weil auch ich habe vor 7 Jahren noch gesagt, Print ist tot. Und das muss man sehr differenzieren. Ich glaube, Zeitungen zum Beispiel, da glaube ich auch, dass Print früher oder später mehr oder mehr verschwinden wird. Also schnelllebige News zum Beispiel, die konsumiere ich übers Handy und digital. Ich glaube, dass Bücher und Magazine bleiben werden in Print. Das ist auch eine These, wo vielleicht andere eine andere Meinung haben, aber es ist ja erstmal nur eine These, die wir in den Raum stellen tatsächlich. Gerade Special Interest Hefte, die vielleicht nicht jede Woche rauskommen, sondern wo man sich wie mit einem Buch tatsächlich länger beschäftigen will. So, das glaube ich schon. Und ausgehend von diesem Herzstück Print, also von diesem Magazin, womit sich auch mit einem Printmagazin lässt sich leichter eine Marke aufbauen, habe ich im Nachhinein festgestellt, als mit einem, glaube ich, Online-Portal oder einer Plattform. Mhm. Von diesem Herzstück kommend, sage ich mal, haben wir eine komplette Digitalwelt drumherum gebaut. Deswegen, also wenn viele sagen, wir sind Print, ja, unser Produkt ist Print. Wir verkaufen aber 95% unserer Auflage verkaufen wir online. Heißt, nicht das E-Paper verkaufen wir, sondern über einen digitalen Vertriebsweg verkaufen wir das Printmagazin. Also man kauft bei uns im Shop auch das Einzelheft und lässt es sich wie eine Hose, ein Schuh oder eine Kerze oder keine Ahnung was zusenden. Also da sind wir klassisch E-Commerce oder D2C. Aber zu dem Heft wollten wir immer noch natürlich die Produkte diversifizieren. Das heißt, schauen, dass wir nicht nur auf ein Produkt setzen und in dieses Produkt erstmal langsam rein skalieren können. Wir sind jetzt so bei etwas über 5.500 Abos und skalieren immer weiter da rein, dass wir immer eine größere Auflage bekommen. Und nebenbei haben wir immer Produkte kreiert, die wir noch zusätzlich verkaufen können.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, der Fokus liegt auf dem Heft, ja?
Genau, der Fokus liegt auf dem Heft, wobei wir, also ich würde mittlerweile sagen, haben wir 3 große Revenue Streams, aber das Herzstück, ich werde vielleicht nicht sagen der Fokus, sondern das Herzstück ist das Heft, von dem alles ausgeht.
Mhm. Und ihr verwendet Social Media fürs Brandbuilding?
Genau, Brandbuilding machen wir nicht bewusst. Das passiert nebenbei. Das haben ja auch ganz viele am Anfang mal gesagt, du musst eine Brand aufbauen. Da habe ich gesagt, ja, aber von der Brand kann ich mir nichts kaufen. Mhm. Brand unterstützt den Abverkauf. Deswegen wäre man dumm, keine Brand nebenbei mit aufzubauen. Aber mit jedem Post, den du über Social Media spielst, über LinkedIn oder so, wo du zum Beispiel auch dein Heft anteaserst, Texte über Stories, Dinge erzählst und so, passiert ja ein Branding nebenbei. Ja, in dem Moment, wo dich Leute empfehlen, ist das das beste Brandbuilding und das trustbildendste, sage ich mal, Branding, was du dir vorstellen kannst. Deswegen bei uns ist die Brand nebenbei entstanden.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Und wie würdest du den aktuellen Zustand des Markts beschreiben, in dem Strive tätig ist?
Als schrumpfend. Tatsächlich als sehr schrumpfend. Mhm. Das wussten wir ja, bevor wir reingegangen sind, dass es Print nicht gut geht an vielen Stellen. Wir wussten, dass viele Verlage hadern. Dass viele Verlage damit hadern, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell aufzustellen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Print tot ist, aber es gibt eben Produkte, die in Print weiterhin funktionieren werden und die nicht funktionieren werden. Und ich glaube, dass Verlage sich viel zu lange mit sich selber beschäftigt haben und mit ihrem Geschäftsmodell und wie sie ein Print-Content auf online bekommen. Und ich glaube, dass ganz häufig, da finde ich zum Beispiel, dass Philipp Westermeier dann sehr klugen Kopf, also Philipp Westermeier und sein Team von OMR, dass sie nicht gesagt haben in Corona, als die OMR nicht stattfinden konnte, und haben sie nicht gesagt, wir digitalisieren jetzt das Event, indem wir, weiß ich nicht, per Virtual Reality kannst du jetzt durch eine Messe durchgehen, sondern sich gesagt haben, was will denn die Konsumentin oder der Konsument, der oder die auf eine Messe geht oder auf eine Veranstaltung, auf ein Event wie eine OMR, häufig zum Beispiel an die Stände mit rangehen und Software, mit Softwareanbietern sprechen, dort in Kontakt kommen, netzwerken und so weiter. Und diesen Part des Softwarevergleichs zum Beispiel, das haben die ja über eine digitale Plattform jetzt dargestellt, dass du da einen Softwarevergleich machen kannst. Und das finde ich eigentlich ganz schlau, nicht zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, dass wir Content einfach nur digital abbilden. Ich glaube, das ist einfach nicht genug als Wertschöpfung, um dann die Konsumentin oder den Konsumenten zu überzeugen, sondern sich zu überlegen, was will denn meine Konsumentin von mir, wenn sie mein Produkt in Print zum Beispiel kauft. Sie möchte nutzwertige Tipps und so weiter. Klar kannst du die online abbilden, aber vielleicht macht es dann Sinn, es in eine andere Produktform zu gießen, als einfach nur als Text digital abzubilden. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, nämlich uns anzugucken, was macht denn E-Commerce? Was machen Unternehmen, die im D2C super erfolgreich sind, also im Direct-to-Consumer, also die direkt an die Konsumentinnen und Konsumenten verkaufen? Und da haben wir uns immer eher an der E-Commerce-Branche orientiert als an der Verlagsbranche, weil die sich, wie gesagt, ziemlich doll irgendwie gefühlt im eigenen Saft schmort und sich mit sich selber beschäftigt. Und da auszubrechen, das ist etwas, was der Markt nur sehr bedingt geschafft hat. Alleine der Vertriebsweg Handel, also der Handel stirbt immer mehr weg. Also es werden immer weniger Magazine im Handel gekauft. Das ist beim Spiegel als erfolgreichstes Magazin, glaube ich, ist es. Weiß ich gar nicht ganz genau. Aber ich glaube, der Spiegel ist das erfolgreichste Magazin in Deutschland. Und auch die haben ganz extreme Absatzprobleme. Auch die schrumpfen. Und wir haben uns einfach gefragt, alles klar, was braucht es für Inhalte? Was braucht es für eine Form? Und was braucht es als Zusatz, um eine ganze Welt, um ein ganzes Ökosystem eigentlich für Frauen zu schaffen, die sich in der Wirtschaft bewegen und die bisher von den bisherigen Verlagen nicht gut abgeholt werden? Und ich glaube, da haben Verlage ein bisschen gepennt.
Ja, ich höre auch sehr stark raus, dass ihr diesen Fokus auf Customer Centricity habt, also dass euch wirklich wichtig ist.
Absolut.
Mhm. Du hast jetzt bereits ein paar Herausforderungen angesprochen. Was sind weitere große Herausforderungen, mit denen Unternehmen in einem schrumpfenden Markt konfrontiert sind?
Also ich glaube, ein schrumpfender Markt und ein sehr umkämpfter Markt haben, also Unternehmen in einem schrumpfenden und einem sehr umkämpften Markt haben ähnliche Probleme. Deswegen würde ich das mal in einen Topf packen. Mhm. Denn am Ende des Tages ist der Konsument, die Konsumentin ist endlich. Entweder verschwindet sie immer mehr oder auch andere kommen rein. Also das heißt, du musst sehr doll gucken, wie kannst du deine Kundin und deinen Kunden wirklich abholen. Genau das Thema Customer Centricity, was du gerade angesprochen hast. Wenn ich da nicht genau weiß, was meine Kundin von mir will, werde ich verlieren. Ich werde in einem schrumpfenden Markt, werde ich sie verlieren, weil sie mein Produkt nicht mehr braucht. Und in einem umkämpften Markt werde ich sie an die Konkurrenz verlieren. Und deswegen glaube ich, dass man sich immer sehr genau angucken muss, eben nicht nur, wer sind meine Konkurrenten und Konkurrentinnen, sondern eben auch, wie muss ich die abholen? Also über welchen Kanal? Wenn ich jetzt, wenn ich sage, wir sind wie E-Commerce, viele Verlage haben unfassbar lange, obwohl sie in der Content-Produktion ja zu Hause sind, wenig kanalspezifisch gedacht. Mhm. Also bei uns ist es wirklich so, dass der Content im Heft ist anders aufbereitet als bei LinkedIn, als im Newsletter, als bei Instagram. Wir wollen demnächst WhatsApp machen, da wird es nochmal ganz anderen Content geben. Mhm. So, also von daher wirklich zu sagen, sehr individuell vorzugehen. Das nennt man heutzutage Hyperpersonalisierung, habe ich mir sagen lassen. Also seine Kunden noch besser kennenzulernen tatsächlich, noch individueller auf sie oder auf ihn eingehen zu können. Und das wird dann, und gerade wenn ich sage, kanalspezifisch, das wird dann sehr kleinteilig. Also zum Beispiel wir als Startup, was sich schnell bewegt, was nicht viel Geld hat für Paid Marketing, wir sind bisher komplett mit organischem Marketing ausgekommen. Und das wird dann irgendwann ein sehr kleinteiliges Marketing. Und dann kommst du auf einmal in andere Probleme. Das hat gar nicht mehr viel mit dem Markt oder so zu tun, sondern damit, dass du auf einmal ganz anders, also merke ich bei uns, wir arbeiten so anders als große Unternehmen, dass zum Beispiel jemand aus einem anderen Verlag fast gar nicht bei uns funktionieren kann. Mhm. Weil wir, also jemand, der Berufserfahrung hat da seit längerer Zeit oder so, weil die so anders gewohnt sind zu arbeiten, die kriege ich innerhalb von 2-3 Monaten, wo ich sehen muss, ob es funktioniert zusammen, kriege ich nicht so schnell aus ihrer, ich sage mal, aus ihrer Box raus, in der sie gewohnt sind, in der sie beruflich sozialisiert wurden. Das heißt, ganz viele der Themen und Herausforderungen, die man hat, die löst man übers Produkt am Anfang und über die Vertriebswege. Also Produkt und Vertriebswege ist das, worüber man sich am Anfang ganz viele Gedanken machen muss. Wie kann ich mich da individuell aufstellen und anders als alle anderen? Und dann geht es ganz doll darum, kriege ich hier genügend Leute an Bord, die DNA dieses Unternehmens, das Tempo des Unternehmens, die, ne, wir müssen den Markt von hinten aufrollen. Also das ist nicht so, dass der Markt komplett auf das nächste Magazin gewartet hat, sondern wir haben eine kleine Marktlücke erwischt tatsächlich. Aber wenn du die Verlage da draußen fragst, da hat niemand auf uns gewartet. Mhm. Also von daher, da überhaupt Leute mit an Bord zu bekommen, die Lust haben, mit einer Energie, mit einem Drive in eine vollkommen unbekannte Welt zu springen, immer wieder Dinge zu probieren, die so andere Werte brauchen, die klarkommen müssen damit, dass sie permanent Fehler machen, aber permanent scheitern. Fehlende Fehlerkultur in Deutschland ist aus meiner Sicht nicht nur das Problem der Arbeitgeber, sondern auch das Problem der Arbeitnehmenden. Denn ich erlebe hier bei mir im Unternehmen ganz viele Leute, die überhaupt nicht ertragen können, wenn sie selber einen Fehler machen. Die nicht ertragen können, dass sie mal scheitern. Und ich glaube, zum Startup und gerade wenn du in einem schrumpfenden oder in einem umkämpften Markt bist, musst du den Mut haben zu scheitern, denn du musst ja alles neu denken. Du musst alle, wenn du den gleichen Quatsch machst wie die anderen, dann wirst du auch schrumpfen und bist du im Zweifelsfall überholt dich deine Konkurrenz. Mhm. Deswegen, du musst alles neu denken und wirst dadurch Dinge von vornherein falsch machen. Du wirst Geld verschwenden und so weiter. Und damit klarzukommen, dass das eigene Ego groß genug ist, dass man sagt, hey, pass auf, du bist nicht schlecht, nur weil du jetzt 3 Fehler hintereinander gemacht hast. Also, und es gibt Fehler, sollte man nicht machen, aber es gibt Fehler, die nerven und weiß ich nicht, Rechtschreibung und keine Ahnung was, und man hat Dinge 3-mal besprochen und es wird immer noch nicht richtig gemacht. Das meine ich alles nicht damit, ja? Mhm. Aber zu sagen, alles klar, wir haben zum Beispiel gesagt, wir machen nur organisches Marketing, haben mich alle für verrückt gehalten, weil sie gesagt haben, damit wächst du nicht schnell genug. Habe ich gesagt, gut, dann wachsen wir nicht ganz so schnell, aber nachhaltiger. Ja, und immer wieder sich zu trauen, zu denken, ich verstehe, warum die anderen das sagen, aber ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg. Wir probieren es trotzdem aus. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Mhm, das ist etwas, glaube ich, was ein großes Problem, also das ist ein Mindset-Thema. Und deswegen, die Probleme liegen nicht nur im Markt, sondern dann irgendwann leider auch bei einem selber, im Team und im Mindset.
Mhm, das waren jetzt einige spannende Herausforderungen. Gleichzeitig hast du auch Strategien verraten, die du anwendest, um in einem kleiner werdenden Markt zu wachsen. Wie sieht es denn mit dem Produkt aus? Also wie macht ihr euer Produkt besser?
Also erstmal, unser Produkt wird permanent reviewed von unserer eigenen Community. Alle halbe Jahr machen wir eine KundInnen-Umfrage, wo wir sagen, welche Dinge im Heft, auf den Socials, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Also wir holen uns wahnsinnig viel Feedback ein. Wir machen auf LinkedIn viele Umfragen. Wir jetzt gerade wieder sind wir in der Planung des Drive Awards, den wir im Februar 2025 wieder verleihen. Und dann habe ich die Community gefragt, welche Frauen fallen euch ein, die ihr auszeichnen würdet. Ja, es ist nicht so, dass es ein offizielles Vorschlagetool oder irgendwas gibt, wo die Community reinarbeitet, sondern einfach, weil uns das interessiert, weil wir sind auch nur, also mein Kopf ist endlich und wir sind hier irgendwie mit einem knapp 10-köpfigen Team, also unsere Ressourcen sind endlich und auch das, was wir wissen und sehen können. Das heißt, wir holen uns einfach ganz viel Feedback aus der Community natürlich. Wir gucken, dass das Produkt sich weiterentwickelt dahingehend eben, dass wir sagen, wir wollen eine Plattform für Frauen, die karrierebewusst sind, die in der Wirtschaft unterwegs sind, die Führungskräfte in vielen Fällen sind, schaffen und nicht nur ein einzelnes Heft. Haben mich auch viele für verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, oh Gott, Fokus, 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 Fokus. Das verstehe ich. Nur, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns nicht auf das Produkt, sondern wir fokussieren uns auf die Kunden. Wir gucken, dass wir das Leben dieser Kunden uns anschauen. Was braucht sie? Customer Lifetime Value, sagt man ja immer so schön. Machen den Customer Lifetime Value messen wir eher im Sinne von, wie viel konsumiert tatsächlich eine Kundin bei uns und nicht, wie häufig schließt sie, also wie häufig macht sie nur das Abo, sondern hat die Lust, den Career Planner zu kaufen, hat die Lust, bei unserem Weiterbildungsprogramm Becoming CEO mitzumachen, hat die Lust, zu einem unserer Events zu kommen und. Also das heißt, wir schaffen eine Welt, in der du immer wieder abgeholt wirst, und das wird auch so weitergehen, wir werden weiterhin Produkte und Events schaffen, die in die Lebensrealität einer karrierebewussten Frau sehr bewusst reinpasst. Und dann achten wir immer noch drauf, dass auch idealerweise Männer sich abgeholt fühlen.
Sehr schön. Also das ganze Ökosystem umfasst Print, Online-Ausgaben, diesen Career Planner, das Becoming CEO Management und Coaching-Programm.
Genau. Und Events. Nächstes Jahr machen wir wieder ganz viele Community-Events. Wir machen unsere großen Strive Awards, die für uns einer der großen Revenue-Streams tatsächlich sind. Mhm. Also die 3 großen Revenue-Streams sind für uns auf der einen Seite das Heft, wo wir über die Abonnenten und Abonnentinnen Geld verdienen und auch über Anzeigen. Sind die Strive Awards, mit denen wir auch über B2B und B2C Geld verdienen. Und vor allen Dingen ermöglichen erstmal, dass man bei solchen Awards man dabei ist. Ich weiß gar nicht, also irgendwie war mir das total ersichtlich, dass ich unsere Community da mit dabei haben möchte. Aber ich kann es mir nicht leisten, leider 300 Leute einzuladen als Startup. Also auch nicht mit B2B-Sponsorings tatsächlich. Deswegen haben wir gesagt, wir verkaufen die Karten. Aber so kann überhaupt eine, weiß ich nicht, Account-Managerin bei Vodafone oder keine Ahnung was, jemand, der sonst nicht natürlicherweise zu so einem Event eingeladen wird, einfach wirklich mit dabei sein. Und der dritte große Revenue-Stream ist unsere, also ist jetzt das Weiterbildungsprogramm Becoming CEO und wird perspektivisch, wir bauen so eine Mini-Academy quasi, wenn man will, also da wird es noch ein Anschlussprodukt geben und so weiter natürlich. Ne? Wogegen wir uns entschieden haben, entgegen gutem Zureden meines Investors Tarek Müller, den ja viele von About You kennen als CEO, mit dem darf ich immer einmal im halben Jahr zusammensitzen und ein bisschen meine Strategie vor ihm ausbreiten und dann Feedback ein bisschen. Und er war sehr dafür, dass wir ein Netzwerk bauen, ein Frauennetzwerk. Und ich verstehe den Ansatz total. Und auch da habe ich mich entschieden, und das ist das Tolle, dass ich einen Investor habe, der so viel weiter und in ganz vielen Fällen so viel klüger ist als ich und trotzdem sagt, geh deinen eigenen Weg und mach das auch entgegen dem, was ich sage. Ich habe trotzdem auf mich gehört und habe gesagt, nein, wir wollen nicht Just Another Network einfach bauen. Dann müssten wir irgendwas haben, was so besonders ist. Und da habe ich für mich nichts gefunden, wodurch wir gegen all die anderen Netzwerke, die es schon gibt, uns so doll differenzieren. Dieses Weiterbildungsprogramm ist eine komplette Differenzierung. Da habe ich den absoluten Mehrwert gesehen, in dem sowohl inhaltlich als auch, wie es aufgesetzt ist. Aber wir gucken eben, dass wir uns abheben, dass wir Produkte schaffen, die sich abheben vom Markt und deswegen für unsere Konsumentin auch tatsächlich wirklich einen echten Vorteil mitbringt.
Das waren jetzt die Strategien, die du bei Strive implementiert hast. Wir haben vorher noch das Thema angeschnitten, Team und Mitarbeiter. Was würdest du sagen, was für ein Team braucht ein Unternehmen, damit dieses wachsen kann unter diesen Umständen?
Also ich glaube erstmal, was ein Unternehmen braucht, ändert sich mit der Zeit. Das ist das größte Learning, was ich, also ich baue ja auch zum ersten Mal ein Unternehmen dieser Komplexität selber operativ auf. Ich habe vorher eine Personalberatung gegründet und geleitet, die sehr erfolgreich war, aber in der Komplexität ein Witz dagegen, muss man sagen. Denn klar, ich muss den Markt kennen, ich muss Leute kennen, ich muss netzwerken und so weiter. Aber der Prozess ist schon jedes Mal das Gleiche, was man macht, der Search-Prozess quasi. Jeder Kunde ist anders, jeder Kandidat, jede Kandidatin ist anders und so weiter, klar. Aber alle meine Beraterinnen und Berater zum Beispiel haben alle mehr oder minder denselben Job gemacht, nur mit ein bisschen unterschiedlichem Know-how in Branchenfeldern. Also digital immer, aber ne, weiß ich nicht, die eine war mehr auf IT-Positionen, die andere mehr auf FMCG und so weiter. Da war die eine durch die andere zum Beispiel leichter ersetzbar. Hier ist es eine Komplexität. Wenn im Marketing jemand ausfällt, kann aus der Logistik niemand übernehmen. Das heißt, und ganz häufig hast du in Startups, jede Position ist ja nur einmal besetzt. Wir können es uns nicht leisten, doppelt zu besetzen, ohne dass es doppelt der Output auch am Ende ist. Und das heißt, wenn eine Person wegbricht, weil sie entweder kündigt oder krank wird oder wir uns entscheiden, nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen, wie auch immer, dann ist erstmal ein Loch da. Ja, und diese Komplexität, das heißt, ich bin erstmal als Gründerin ganz anders gefordert. Ich kann tatsächlich jeden Job in meinem eigenen Unternehmen, kann ich bis auf die Art-Direktion. InDesign kann ich nicht, deswegen, stimmt, auch Canva, ja, Vision, ja, so, also die Socials, die Visuals für die Socials erstellen, das würde ich mit viel Biegen und Brechen hinbekommen, aber da sind die Ladies da drüben aber sowas von viel schneller. Aber im Grunde kann ich vor allen Dingen jeden Job selber, weil ich ja jeden Job anleiten können muss. Also das ist meine Führungsphilosophie, dass ich die Dinge, wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein familiengeführtes Unternehmen und ich hätte ein Kind, was reinkommen soll ins Unternehmen, die würde ich immer im Unternehmen ganz unten anfangen lassen, weil nichts ist doch schlimmer, als wenn, weiß ich nicht, der Sohn oder die Tochter, die die Bäckerei erbt, nicht weiß, wie es ist, morgens um 4 aufzustehen und die Brötchen tatsächlich in den Ofen zu schieben und keine Ahnung was und sich dann anmaßt, anderen Leuten zu sagen, wie es geht. So. Deswegen glaube ich zutiefst daran, dass man die Dinge zumindest wissen müsste, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich weiß, wie Canva grob funktioniert. Trotzdem baue ich da, bin ich nicht die Beste, die das bauen sollte. Aber ich kann mir vorstellen, wie lange sowas dauert oder so. Weil ansonsten funktioniert Führung für mich nur sehr schwer. Das heißt auch, du brauchst Leute, die bereit sind, schnell Verantwortung zu übernehmen. Die wissen, was Verantwortung bedeutet. Ganz viele schreien nach Verantwortung. Und wenn du sie ihnen gibst, fühlen sie sich ganz schrecklich alleingelassen. Aber Verantwortung zu übernehmen bedeutet eben auch eine Überforderung zu kommunizieren. Und eigentlich bedeutet, finde ich, Verantwortung zu übernehmen, einen Prozess zu ownen, B2B, end-to-end, nicht B2B, end-to-end. Und wirklich immer, also ne, ich sage, was ich tue, was ich sage. Und das ist fast der wichtigste Part. Und wenn ich es nicht schaffe, hebe ich die Hand.
Also Ownership übernehmen.
Genau, wirklich Ownership zu übernehmen, das bedeutet für mich Verantwortung zu übernehmen, da wirklich reinzugehen und auch mal zu sagen, hey, pass auf, ich komme gerade an meine Grenzen, ist auch Ownership und damit auch Fehlerkultur und Co. Ja. Man braucht Leute, die unfassbar flexibel im Kopf sind, die heute die sich darauf einstellen können, dass morgen vielleicht die Welt anders aussieht als heute. Ich habe letztens jemand bei uns aus dem Social-Media-Team, eine Mitzwanzigerin, hat letztens gesagt, ja, als ich darum gebeten habe, dass wir was anders machen, sagt, ja, aber das machen wir doch schon immer so. Und ich gesagt, dann hast du leider deinen Job nicht verstanden. Ja, weil das ist, also bei Social Media, wo der Algorithmus sich alle, keine Ahnung was, 3-4 Wochen gefühlt ändert, wo sich die Mechanismen im Sinne von was, wann, wie konvertiert und so weiter permanent ändert, das ist total fein, wenn du vielleicht als Beamtin im Finanzamt sitzt oder so, da macht es total Sinn, eingefahrene Prozesse zu haben, weil du musst auch viel durchpowern und so weiter. Es gibt total gute und wichtige Jobs, die sehr viel immer wieder wiederholende Tätigkeiten haben. Social Media gehört nicht dazu. So, das heißt, du brauchst Leute, die nicht das Gefühl haben von, boy, also ich glaube, bei mir denken manchmal welche, ich bin irre, so nach dem Motto, heute kommt die Alte und sagt das und morgen sagt die Alte das. Ja, so, das ist Startup Life. Ja, das gehört manchmal dazu, dass heute eine These morgen durch irgendeine Information overruled wird. Entschuldigung für mein Denglisch, das ist immer so irgendwann widerlegt wird und man sich umstellen muss. Und das ist anstrengend. Das ist total anstrengend, weil es ja auch noch eine Komplexität im Kopf ist. Das frisst Braincover. Wir sind eh alle schon so voll, weil unsere Welt so viel komplexer geworden ist, weil wir nicht mehr so viel so leicht in Schubladen packen können, ja? Weil wir Leute nicht mehr so leicht, du kannst heutzutage nicht mehr so leicht sagen, ah ja, das ist eine Frau, alles klar, dann ist die zu Hause und kocht. Hm. Diese Gleichung gibt es Gott sei Dank nicht mehr, ja? Es gibt so viele und diese Komplexitäten gibt es überall im Leben. Das heißt, das merke ich immer wieder, dass Startup sich viele als sehr, was heißt romantisch vorstellen, aber als ganz viel Fun und man trinkt zusammen Bier und man steht am Kicker und keine Ahnung was. Nee, Startup bedeutet ehrlicherweise erstmal, dass du wahnsinnig viel Verantwortung übertragen bekommst und wirst dafür auch noch im Zweifelsfalle schlechter bezahlt als im Corporate und musst viel mehr leisten und gehst eher in Überstunden und so. Startup ist was Besonderes, was auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Gleichzeitig, wenn du die intrinsische Motivation hast, dass du lernen willst, dass du schnell in Verantwortung kommen willst, dass du selber entscheiden willst und so weiter, ja, dann ist Startup der absolute Himmel. Und deswegen kann ich nur sagen, dass viele, die zu einem Startup kommen oder die zu uns kommen, aber ich habe das auch in meiner Personalberatungszeit erlebt, die können sich gar nicht vorstellen, was Startup bedeutet. Die können sich gar, also die meinen was anderes mit Hands-on. Ja, Hands-on bedeutet für mich, ich bin knietief oder bis zum Ärmel, zur Ärmelspitze bin ich noch mit drin, wirklich in den operativen Prozessen. Ich habe heute in unserem Shopify-Shop habe ich Automatisierung gecheckt, neu eingestellt und keine Ahnung was. Also das heißt, ich grabe mich da auch tief ein, weil ich die Mechanismen und die Logiken, auf denen mein Unternehmen basiert, unbedingt kennen und verstehen will. Ja, und deswegen glaube ich, Hands-on bedeutet nicht, ich bin mir nicht zu schade für irgendwas. Ja, das bedeutet es auch. Auch mal, weiß ich nicht, den Geschirrspüler einzuräumen oder so. Das kann es auch mal bedeuten bei einem Startup. Aber es bedeutet vor allem, dass man sich ganz tief in dem reingraben muss und nicht high-level managen kann. Viele, die aus größeren Umfeldern kommen, verstehen eben was anderes unter Hands-on. Ne? Die können vielleicht toll führen, die können mega gut Stakeholder-Management. Aber im Startup, was noch so doll im Aufbau ist, wo jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin muss ein Output erbringen, sonst kann ich sie mir nicht leisten, hart gesagt. Nee, nicht hart gesagt, ist so, ist die Realität. Wird dir jeder Gründer, jede Gründerin, glaube ich, bestätigen. Und dieser Output, den muss ich ja irgendwie messen und den zu erbringen, auch selber mit den eigenen Händen und nicht zu sagen, ich sitze immer zu zweit zusammen und wir machen zusammen was, das kann ich mir nicht leisten. Zwei Menschen, einen Output, kann ich mir nicht leisten. Das geht aber alles im Corporate. Und das kann im Corporate sogar mal total Sinn machen, weil es zwei Schleifen hinten einspart oder so. Ja, beim Startup funktioniert das nicht. Das heißt, ich glaube, es braucht Leute, die super flexibel im Kopf sind, die schnell eine ganz schnelle Auffassungsgabe haben, die eine große Demut haben, vor der Sache, eine Demut vor der Kundin, vor dem Kunden. Ich habe irgendwann mal Alexander Six beraten dürfen unter anderem und Alexander sagte irgendwann einen Satz, den ich sehr nachempfinden kann, auch wenn er sehr heftig ist. Er sagte immer zu einem Kandidaten, sagte, sie müssen körperliche Schmerzen empfinden, wenn unsere Kundin oder unser Kunde nicht happy ist. Mhm. Mhm. Und das ist das, was, auch wenn es sehr hart formuliert ist, ich kann das nur fühlen. Es geht bei einem Startup nicht darum, die Gründerin oder den Gründer happy zu machen. Es geht nicht darum, das Team happy zu machen, sondern es geht darum, die Kunden und den Kunden happy zu machen. Und die ganze Zeit immer sich zu überlegen, nicht, was ist mein Geschmack, was will meine Geschäftsführerin, wie kann ich punkten. Deswegen auch zum Beispiel gibt es bei uns keine variablen Anteile oder irgendetwas, weil ich nicht will, dass die Leute falsch incentiviert sind, dass sie vielleicht irgendwie sagen, ich will jetzt Katharina gefallen, damit ich den Bonus kriege oder so, also wenn er nicht gut über KPIs gesteuert ist. Sondern ich will, dass alle meine Leute permanent sich damit beschäftigen, wie können wir das Produkt noch besser machen für unsere Kunden, für unseren Kunden, wie können wir noch mehr denen entgegenkommen, wie können wir denen noch mehr bieten.
Und wie findest du diese Leute?
Trial and Error.
Trial and Error, okay.
Trial and Error.
Also ich höre auch ganz stark raus, dass es eine Schere gibt zwischen dem, was Unternehmer, Unternehmerinnen wollen oder Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen.
Auch da gibt es eine Schere, glaube ich, aber es gibt manchmal eine sehr bewusste Schere im Sinne von, bei uns gibt es zum Beispiel kein Work from Anywhere. Also wenn jemand 2-3 Jahre gut mit mir zusammenarbeitet, dann habe ich da Grundvertrauen, kann er oder sie wahrscheinlich machen, was er will. Aber jemand, der im ersten Jahr bei mir startet oder so, da werde ich nicht sagen, alles klar, kannst auch mal 4 Wochen von Bali aus machen oder so. Mhm. Ja? Weil das passt weder in unsere DNA noch wie wir arbeiten, noch passt es, glaube ich, in ein für mich zumindest passt das nicht in mein Startup, in wie ich führe und so weiter. Und das ist etwas, das ist ja vollkommen okay, wenn es jemand will, dann hat man da eine sehr offene Schere. Ja? Also ich merke immer mehr, dass also uns sagen auch Leute ab, weil wir das nicht machen. Weil wir nicht sagen, du kannst die ganze Woche remote, egal ob von Bali aus oder aus Hamburg oder keine Ahnung was, bei uns gibt's 3 Tage Office, 1 Tag Springer-Tag quasi so, wo wir sagen, da kannst du im Büro sein, musst du aber nicht unbedingt, und 1 Tag Homeoffice, wo wir sagen, da sind eigentlich alle im Homeoffice und du darfst auch im Büro sein natürlich, ne? So, aber diese 3 Tage Office ist etwas, wo viele sagen, nee, mach ich nicht. Das ist die offene Schere. Die nicht so offene Schere ist, glaube ich, dass ich ganz viel von dem erkläre, wie wir ticken, hohes Tempo, Slack als Kommunikationskanal macht alles schneller, macht auch alles manchmal ein bisschen anstrengender, aber dadurch hast du eine extreme Schnelligkeit auf einmal in dem ganzen Startup drin, ja, oder in der ganzen Entwicklung drin so. Und da brauchst du Leute, die verstehen erstmal, was du da gerade erzählst. Und ich glaube, das ist die versteckte Schere. Das meint ja niemand böse. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine sehr hohe Fluktuation innerhalb der Probezeit, mhm, meistens sogar innerhalb der ersten 3 Monate, weil wir genau merken, passt deren Arbeitswelt überhaupt mit unserer Arbeitswelt zusammen. Und das ist mal von denen aus, dass die sagen, nee, das passt mir hier alles überhaupt nicht. Denn wenn du ein sehr zum Beispiel kleinteiliges Marketing hast, musst du jemanden auch sehr kleinteilig kontrollieren am Anfang, bevor du dann irgendwann sagst, das läuft. Und das fühlt sich für viele wie Microcontrolling an, das verstehe ich total. Aber das versuche ich vorab zu erklären. Und wenn dann jemand sagt, ja super, finde ich cool, dann muss ich davon ausgehen, dass er oder sie verstanden hat, was ich gesagt habe. Dummerweise können sich nicht alle was darunter vorstellen oder meinen was anderes, verstehen was anderes. Wenn ich Zuverlässigkeit meine, meine ich auch nicht, jedes dritte Mal kannst du dann irgendwie sagen, kannst du zu spät kommen. Das ist für mich keine Zuverlässigkeit. Für jemand anders, ja wieso, ich bin noch 2-mal zuverlässig und das dritte Mal, mein Gott, ich bin halt ein Mensch. Deswegen auch bei Zuverlässigkeit gibt es unterschiedliche, glaube ich, Definitionen, die jeder von uns hat. Und deswegen ist das nicht böse gemeint. Aber manchmal kann man in einem Bewerbungsgespräch oder in 2 Bewerbungsgesprächen, man lernt sich ja nicht so schrecklich lange, selbst mit einem Probetag, ne, lernt man sich nicht so lange kennen. Da kann man hervorragend aneinander vorbeireden, ohne dass es auch nur ansatzweise eine Seite böse meint.
Also durch Trial and Error oder durch die Probezeit findest du dann heraus, ob ihr auf dem gleichen Nenner seid.
Ja, und radikale Ehrlichkeit, ja. Also ich, meine Bewerbungsgespräche sind so eigentlich, dass ich die ganze Zeit erzähle, warum du nicht bei uns arbeiten solltest. Das klingt bescheuert, aber ich erzähle die ganze Zeit den absoluten Worst Case, ja. Unser kleinteiliges Marketing kann sich wie Microcontrolling anfühlen. Wir haben nur 26 Tage Urlaub im Vertrag, auch wenn es sich anders anfühlt, weil du eine Flexibilität hast und so weiter. Davon werden wir auch nicht runtergehen. Mm. Wir machen dies, wir machen das. Das machen wir nicht, das machen wir übrigens auch nicht. Das darfst du nicht und so weiter. Und danach sage ich immer, so, und falls du jetzt noch bei uns anfangen willst, herzlich willkommen. Ja, so, weil ich gemerkt habe einfach, dass wenn ich das beschreibe, wie positiv ich es sehe, ich habe ja das System gebaut, ich habe ja hier meine eigene Welt schaffen dürfen. Ja, natürlich erzähle ich das alles als positiv, weil das alles mir sehr entgegenkommt. Und ich brauche Leute, die, ich sage immer, ich habe einen Knall und ich muss Leute finden, die einen kompatiblen Knall haben. Denn du musst ein bisschen einen Knall haben, um in so einem superschnelllebigen, wo du ganz viel Verantwortung übernimmst, trotzdem nicht irgendwie direkt 300.000 Euro verdienen kannst. Ja? Da musst du ein bisschen irre sein und da Leute zu finden, die sich auf diese Reise einlassen und dann die Flexibilität haben, sich immer wieder zu drehen. Das ist alles andere als leicht und ist eben so, ich habe irgendwann gesagt, ich akzeptiere dann, dass ich eine höhere Fluktuation in der Probezeit habe und wir können immer nur wieder alles daran geben, so transparent wie möglich am Anfang zu sein, alles zu erzählen, wie es läuft. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt auch gerade wieder jemanden, für die das nicht der richtige Job war, die gesagt hat, sie möchte strategischer arbeiten. Die versteht unter Strategie was ganz anderes als ich. Habe ich aber zum Beispiel im Vorstellungsgespräch nicht gut genug erklärt offensichtlich. Event, wir haben die Event-Position 5-mal hintereinander besetzt. Die alle, eine habe ich gegangen quasi, alle anderen sind gegangen. Weil ich offensichtlich, muss ich ja auch den Nenner bei mir, ne, der gemeinsame Nenner sitzt auch bei mir, offensichtlich habe ich nicht gut genug erklärt, was wir unter Events meinen, dass das nicht super immer nur schön und ich suche Blumen und keine Ahnung was, wie Hochzeit vorbereiten, sondern Hardcore-Excel-Tabellen schrubben im Sinne von Kalkulationen machen, Gästelisten rauf und runter, Absagemanagement, permanent mit Leuten kommunizieren, ist ganz viel kleinteilige Arbeit, die nicht immer Spaß bringt. Und da kann ich nur sagen, habe ich vielleicht auch nicht gut genug dann kommuniziert und so, aber Ich habe in Kauf genommen, dass wir eben eine hohe Fluktuation in der Probezeit haben, die immer anstrengend ist, aber teils auch gut ist. Dafür wissen wir, ich habe heute gerade wieder eine Probezeit frühzeitig beendet, dafür wissen wir, so nach 2-3 Monaten irgendwann mit den Leuten, die das da, mit denen das klappt, die sind über den Berg und die werden bei uns wahrscheinlich sehr, sehr lange funktionieren.
Mhm. Das war jetzt die Teamseite. Und welche Führungskompetenzen sind deiner Meinung nach besonders wichtig, um ein Team in schwierigen Marktbedingungen zu motivieren?
Also unabhängig jetzt von meiner Ebene, wie gesagt, ich glaube generell ist es total wichtig, dass Führungskräfte genauso flexibel sind wie ihr Team, dass sie Dinge wirklich vorleben. Also nichts ist schlimmer, als wenn man sagt, seid bitte pünktlich da und man ist selber nicht pünktlich da. Vertrauen zu geben. Ich glaube, viele Gründerinnen und Gründer werden verstehen, was ich sage, wenn ich sage, ich bin ein Controletti. Ich brauche Dinge under control, damit ich mich sicher fühle. Das heißt nicht, dass ich alles kontrolliere und man nicht auch mal einen Stift und keine Ahnung was alleine bestellen kann. Das ist was anderes als Microcontrolling, aus meiner Perspektive zumindest. Verstehen viele trotzdem anders, ist auch total okay. Ich glaube, dieses Level, sich selber erstmal gut führen zu können und gut managen zu können, seine eigene Zeit im Griff zu haben und keine Zusagen zu machen, die man nicht halten kann und so weiter, ne, vorleben. Und dann aber auch immer seine eigene Welt mit der Welt der Mitarbeitenden mappen zu können. Also mir ist wichtig, Dinge unter Kontrolle zu haben. Gleichzeitig braucht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter das Gefühl von Vertrauen. Die Brücke ist häufig Kommunikation. Ganz häufig reicht es ja, wenn man sagt, hey, pass auf, ich habe das Bedürfnis gerade, ich fühle mich gerade, ich habe gerade Angst, weil ich gerade irgendwie so den Grip verliere. Was könnten wir gemeinsam schaffen, damit du dich gesehen fühlst und damit du das Gefühl hast, ich vertraue dir, aber das tue ich eigentlich und gleichzeitig brauche ich die Info, weil du ansonsten Bottleneck bist für andere Dinge, die ich mache. Ganz häufig haben Gründerinnen und Gründer ja oder CEOs andere Dinge noch im Kopf, die sie nicht immer auch mitkommunizieren. Also von daher ganz, ganz, ganz viel Kommunikation und sich selber im Griff haben. Da kann ich noch total wachsen oder da wachse ich seit Jahren, da werde ich auch weiterhin wachsen. Es muss mir egal sein, ob eine Mitarbeiterin gerade schlecht drauf ist und mich anpumpt oder keine Ahnung was. Ich muss in der Situation ruhig bleiben. Es muss egal sein, ob mich gerade ein Kunde anpumpt oder nicht oder keine Ahnung was. Das darf ich eigentlich, den Druck darf ich nicht auf Mitarbeitende übertragen. Ich glaube, da können viele Gründerinnen und Gründer wachsen. Da packe ich mir ganz doll selber an die Nase. Ich glaube, Führung ist mehr Soft Skill, noch viel mehr Soft Skill als früher. Für mich ist das Fachliche ist die Basis. Und es gibt eher auch Studien von Egon Zehner und so weiter darüber, dass Anpassungsfähigkeit zum Beispiel ist eine absolute Superpower mittlerweile. Also nicht zu sagen, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiterhin so. Ne? Der Fisch stinkt vom Kopf. Also wenn du vorgibst, dass dein Unternehmen immer in die gleiche Richtung läuft, dann wirst du gerade in einem schrumpfenden Markt oder wenn du viele Konkurrenten hast, wirst du abschmieren. Ja, also da ist auch wieder viel Vorleben tatsächlich. Also da wirklich immer wieder in die Metaebene zu gehen und aber auch im Deep Dive abtauchen zu können, zu unterstützen, wieder in die Metaebene zu gehen. Diesen Wechsel, das ist bei einem, glaube ich, wenn man einen Markt von hinten aufrollen will, ich weiß nicht, ob das bei allen, die einen schrumpfenden Markt haben, so ist, aber wenn man einen Markt von hinten aufrollen will, wenn man mit großem Tempo reingeht, dann musst du Dinge immer wieder neu hinterfragen und immer wieder deine Energie eigentlich als Motor einsetzen, um dieses Team immer wieder am Laufen zu halten, immer wieder Impulse zu setzen, weil die Welt da draußen ist, wie gesagt, anstrengend genug geworden. Viel anstrengender als früher. Ich weiß, ich klinge wie eine alte Frau, aber es ist leider so. Aber deswegen die Komplexität zu reduzieren, das gelingt mir auch noch nicht immer, ne, aber die Komplexität möglichst zu reduzieren und eben nicht zu vergessen, dass alle auch noch irgendwie im Idealfall ein bisschen Spaß dabei haben.
Ja, sehr schön, genau. Jetzt wissen wir, was für Qualitäten das Team mitbringen sollte, welche Führungskompetenzen wichtig sind. Was für eine Unternehmenskultur ist wichtig? Also welche Faktoren spielen da eine große Rolle? Du hast bereits von Kommunikation gesprochen, Transparenz. Welche weiteren Faktoren sind da auch wichtig?
Ja, ich glaube ja an das Thema Werte ganz doll. Das Thema Werte ist irgendwann vor, weiß ich nicht, 8 Jahren, 10 Jahren gefühlt irgendwie einmal ganz doll hochgeploppt und alle haben dann irgendwie Werte-Workshops gemacht und sich dir dann irgendwie die Werte alle auf ein Plakat geschrieben und an die Toilette oder irgendwo anders hingehängt. Und es wurde wenig gelebt. Heutzutage wird das Thema Werte irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie viele Werte-Workshops ich gemacht habe, deswegen ich hätte auch keine Lust mehr, ehrlicherweise. Nichtsdestotrotz gibt es ja Werte im Unternehmen. Gelebte oder nicht gelebte, offen kommunizierte oder nicht kommunizierte. Und damit, also ich heire zum Beispiel immer, indem ich darauf gehe, dass ich eben sage, ne, wir sind so, wir brauchen eben, ne, wir sind sehr klassisch, wir haben Ehrlichkeit und Transparenz und Zuverlässigkeit sind ganz große Werte bei uns und so weiter. Also darüber eine Kultur zu schaffen, in der, also wenn die Leute, die im Idealfall fachlich komplementär sind, in den Werten sehr gleich ticken, dann kannst du ein richtig gutes Unternehmen bauen. Und dann ist die Unternehmenskultur ehrlicherweise fast egal, Wenn sich nur Microcontroller finden und das alle lieben, ist das total in Ordnung. Mhm. Wenn sich nur Leute finden, die alle work from anywhere, komplett remote und alles, super, sollen die das genauso machen. Es gibt nicht die richtige oder die falsche Firmenkultur. Es gibt nur die falsche Zusammensetzung, glaube ich, so dass einige leiden. Deswegen, ich würde gar nicht sagen, so und so muss es sein, sondern guckt auf die Werte, die ihr in eurem Unternehmen habt und guckt, dass ihr Leute findet, die diese Werte teilen und im Idealfall dann fachlich komplementär sind. Das macht für mich eine richtig gute Firmenkultur aus.
Mhm. Und abgesehen davon?
Also gibt es zwar keine richtige oder falsche Firmenkultur, aber es gibt schon natürlich, wenn ich mir Werte angucke, wie, weiß ich nicht, ein Startup wird nicht ohne eine gewisse Form von Ehrgeiz funktionieren, wenn du einen Markt von hinten aufrollst zum Beispiel. Ja? Du brauchst Führungskräfte, die eine Flexibilität haben. Du brauchst, glaube ich, Transparenz, du brauchst Ehrlichkeit, du brauchst Zuverlässigkeit. Es gibt nicht richtig und falsch, aber es gibt, also ich glaube, es braucht gemeinsame Werte. Ich glaube, es braucht eine gemeinsame Führungskultur, also darüber sich einig zu sein, auch ist es okay, also wir wollen alle auf Augenhöhe miteinander reden, aber was verstehen wir darunter? Also ein gemeinsames Verständnis zu schaffen von Dingen, egal dann, worauf man guckt, aber eine Gemeinsamkeit zu schaffen und eine gewisse Flexibilität, sich immer wieder anzupassen. Das ist fast egal, bei welcher Führungskultur. Das brauchst du als Führungskraft und das brauchst du auch als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter.
Ja, und in unserem Gespräch waren ja schon einige Tipps mit dabei. Welche drei konkreten Tipps würdest du Unternehmern geben, die sich in einem schrumpfenden Markt behaupten wollen? Abgesehen von denen, die wir schon erwähnt haben.
Also sich trauen, Dinge komplett neu und anders zu denken. Und auch immer wieder auf das eigene Bauchgefühl hören, wenn Zahlen nicht dagegen sprechen. Wichtig. Wenn Zahlen dagegen sprechen, bringt das eigene Bauchgefühl wenig. Ein aufeinander und auf Werte abgestimmtes Team, die gut miteinander arbeiten können. Also da immer wieder auch zu sagen, nein, eine falsche Mitarbeiterin, ein falscher Mitarbeiter, und mit falsch meine ich nicht, dass die falsch sind, sondern falsch für uns, kann wie ein Krebsgeschwür sein. Es kann das ganze Unternehmen zerstören. Also da immer wieder auch das ist anstrengend. Ja, Onboarding ist mein absoluter Painpoint, weil Onboarding ist anstrengend, aber nicht aufzugeben, immer wieder zu sagen, nein, besser die richtige und dafür nochmal wieder suchen, anstatt dass es die falsche ist oder der falsche. Und sich vielleicht wirklich, ich habe mich immer an Branchen orientiert oder an Menschen orientiert, die weiter sind als ich, weil ich wachsen wollte. Wenn ich mich an anderen Verlagen orientiert hätte, hätte ich, glaube ich, nicht viel Wachstum hingelegt. Ich habe mich an E-Commerce orientiert, die als Branche mit Sicherheit weiter sind als die Verlage. Wenn ich mir, die Musikindustrie angucke oder so, ja, die mussten, also Spotify ist etwas anderes als ein Label. Also ich weiß nicht, ob ein BMG Universal, keine Ahnung was, ob ein Musiklabel jemals ein Spotify hervorgebracht hätte, weil die nur in ihrer eigenen Welt quasi denken. Also von daher immer an Branchen orientieren, die weiter sind als man selber, glaube ich. Das und an Menschen, ne, wenn man wachsen will, ist das eine tolle Inspirationsquelle.
Und jetzt zum Schluss, was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, einen immer kleiner werdenden Markt zu erschließen oder die sich dort behaupten wollen?
Wachstum beginnt bei einem selbst. Und deswegen Personal Growth, nennt man das ja so schön im Englischen, ne? Sehr viel zitiert. Auch deswegen haben wir Becoming CEO geschaffen und deswegen alle, die Lust haben, ich habe ja gesagt, in einem Startup, in Wachstumsfeldern, Unternehmen, die auch vielleicht in Rücklage gekommen sind, brauchst du viel Energie, ja, aber du brauchst auch einfach viel Fachkompetenz und viel Skin in the Game, sagt man ja dann so schön, ne? Also viel oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber du musst eben sehr sattelfest sein in dem, was du tust. Das trifft es am besten. Und genau das machen wir mit Becoming CEO. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich einfach mal mit, für alle die, die sich vielleicht schon mal überlegt haben oder mal Lust haben, vorbeizugucken, nehmen wir mal mit, können wir vielleicht noch in die Shownotes packen, dass wir, man kann Einzelmodule bei uns buchen. Super. Und auch das ganze Programm Becoming CEO kostet 4.950 Euro. Vielleicht hat ja jemand Lust, dann dabei zu sein, denn uns geht's dabei, wie immer, nicht nur ums Geld verdienen, das müssen wir, um zu überleben, aber um viele, viele, viele tolle Frauen da draußen zu enablen. Wichtig, Becoming CEO ist in diesem Falle ein geschützter Raum für Frauen. Wenn wir irgendwann bei der echten Gleichstellung in der Wirtschaft angekommen sind, bei 50-50, dann öffnen wir es gerne auch für Männer.
Sehr schön. Liebe Katharina, vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie und all deine wertvollen Insights.
Ich danke dir, Elena. Es hat wie immer super Spaß gemacht. Danke für das tolle Durchführen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen, dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf eurem Streamingportal und schickt uns eine E-Mail an podcast@fürgründer.de, falls ihr Fragen, Anregungen Anregungen oder Feedback habt. Bis zum nächsten Mal bei Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.